weiß auch nicht, ich weiß immer noch nicht, warum ich hier sitze und ein Mikrofon vor mir stehen habe.
Ja, wer bin ich auch? Was mache ich hier?
Okay. Ich fange an, ja. Herzlich willkommen und endlich zurück im Besenwagen. Es muss für viele Leute so scheinen, als hätte der Fahrer irgendwie einen Sekundenschlaf gehabt und wir sind verunglückt oder wir sind alle eingeschlafen oder auf irgendeinem Campingplatz gestrandet, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir sind relativ umtriebig. Aber heute endlich mal wieder im gewohnten Setup, an der gewohnten Stelle mit meinen zwei bezaubernden Begleitern im Wagen. Ich bin Bastian Marx.
Schönen guten Morgen, mein Name ist Paul Voss.
Und ich bin Andi Stauff.
Und ich nehme nochmal schnell Bezug auf diese angekündigte Folge mit Fan-Einsendungen, die wir vorhatten und dann irgendwie doch nicht gemacht haben, Entschuldigung. Aber wir haben zwar viel geschickt bekommen, aber irgendwie nicht das, was wir erwartet hatten, irgendwelche Toneinsendungen oder so. Ihr habt uns viel gefragt und wir gehen auch auf das eine oder andere noch ein. Eine Frage war, wie es eigentlich zustande gekommen ist, der Besenwagen. Das werden wir hier und da gefragt und jetzt erzählen wir es einfach kurz mal hier. Ich fange mal an aus meiner Perspektive. Den Andi, den kenne ich eigentlich schon ziemlich lange. Ich glaube irgendwie so 2008, 2009 oder so haben wir uns kennengelernt.
10-Year-Challenge.
Yes. Damals habe ich schon in Köln gewohnt und irgendwie sind wir, glaube ich, über irgendwelche Massageempfehlungen zustande gekommen. Ich bin damals Physiotherapeut geworden.
Das hört sich sehr deutsch an.
Hatte das beste Angebot mit Happy End. Und so habe ich dann Andi und Arthur kennengelernt. Wie gesagt, ich kenne ihn jetzt schon eine ganze Weile und zwischendrin aber sehr sporadisch, irgendwie auch ein bisschen Kontakt verloren. Dann bin ich wieder nach Köln gezogen. Und vor ein, zwei Jahren hat er mal über Podcast geredet, dass das cool wäre, dass er da was vorhat. Ich hatte nichts zu tun mit Podcast, keine Ahnung davon und dachte so, okay, Stauffi redet aber auch immer viel. Und macht dann wenig und hab das dann wieder vergessen und irgendwann kam das Thema wieder auf in irgendeiner Weise, wo ich mir dachte, ah ja, okay, könnte doch cool sein und irgendwie gibt's auch nichts dergleichen und hab ihn wieder angequatscht und dann hat er Paul ins Spiel gebracht und so ging's dann weiter. Andi?
Du wusstest, als ich das erzählt habe, gar nicht, was ein Podcast ist.
Ich wusste nicht, was ein Podcast ist.
Und du hast bis heute wahrscheinlich noch keinen anderen Podcast gehört oder überhaupt noch nie einen Podcast gehört. Unseren hörst du auch nicht.
Das stimmt nicht ganz, aber fast.
Ja, aber sonst stimmt die Geschichte eigentlich. Ja.
Ja, Paul, Andi hat mich dann mit Paul irgendwie verkuppelt. Den kannte ich noch nicht persönlich. Ich bin dann aber irgendwie Jedermann-Rennen auf der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr gefahren, morgens. Und danach war Profirennen und Paul war mit seiner Mannschaft da. Und da haben wir uns das erste Mal getroffen. Das war eine Woche, glaube ich, bevor wir dann die erste Folge schon gemacht haben.
Das, wo die Love Story seinen Anfang hatte.
Ich hab direkt so.
Genau. Den entscheidenden Punkt hast du vergessen. Du hast nämlich noch jemanden mitgebracht. Und richtig. Zwar unseren Redakteur, den Fabi. Ohne den wird das nämlich hier alles nicht funktionieren.
Dem Fabi habe ich das in der Woche drauf erzählt. Und eigentlich ohne Hintergedanken. Und dann meinte er so, ja, ich habe das alles schon gemacht und ich kann das schneiden und ich kann Ton machen und unsere Band kann Musik liefern. Und ich meinte nur so, okay, lass mal treffen alle zusammen. Und zack, nix los.
Ich finde, wir sollten mal ein Bild von dem Fabi machen, oder? Jetzt wäre gerade eine gute Gelegenheit, erstmal auf Instagram sharen. Der ist, ich glaube, Fabi ist gar nicht auf Instagram. Ist überhaupt auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen?
Fabi ist so eines von diesen Exemplaren von Menschen, die Social-Media komplett umgehen. Das ist echt bewundernswert.
Und das Internet im Allgemeinen auch.
Das Internet im Allgemeinen und trotzdem damit arbeiten.
Und sein Geld verdient.
Aber er sagt, er hat das Internet verstanden und deswegen macht er das.
Das ist weise.
Könnte sein, wir sind zu blöd dafür auf jeden Fall.
Ja, wir hatten auf jeden Fall ganz viele Anfragen, dass wir mal mehr über Material sprechen sollen. Und da habe ich eine gute Nachricht. Und zwar wird es demnächst, wir haben nämlich jetzt einen zweiten Wagen noch gekauft. Und zwar einen Materialwagen. Und damit fahren wir jetzt demnächst auch mal ab und zu durch die Gegend. Und da geht es dann nur um Technik und das Ganze drumherum.
Eigentlich geht es darum, was wir geil finden.
Oder so, ja.
Genau, und was wir nicht so geil finden vor allen Dingen.
Genau.
Letztens hatten wir auch, ich weiß gar nicht wer, der hat sich gewundert, dass wir noch keine Klage von Conago und 3T bekommen haben wegen Rufmord. Aber wo wir anscheinend in einigen Augen ganz schön hergezogen haben, aber fand ich jetzt gar nicht so schlimm.
Nö. Warum über Colnago? Colnago ist doch geil, also.
Ja, Colnago habe ich so ein bisschen als Dinosaurier hingestellt, ein, zwei Mal.
Ich wollte gerade sagen, so 1995 oder so, oder 98, da hatten die richtig geile Räder.
So Colnago von Johann Museo würde ich auf jeden Fall heute noch nehmen.
Oscar Freire.
Oh. Ja, mal gucken, wie schnell wir das realisiert bekommen. Ihr kennt uns, ne?
Ja, aber ich muss jetzt doch schon mal was vorwegnehmen. Ich habe ein Gerücht aufgeschnappt, dass, das ist ja gar kein Gerücht mehr, ne? Ist ja schon mehr oder weniger bekannt. Es gibt demnächst einen Hersteller, der macht jetzt nicht einmal vorne Kettenblatt, sondern schon zweimal, aber baut hinten auch einen Zehner auf die Narbe. Also die fahren dann 50-10 als Übersetzung.
Aber dazu muss man auch noch sagen, dass hinten auch einer mehr ist.
Ja, aber trotzdem ist die...
Also zweimal 12.
Genau.
50-10 Maximalgang. Und im Zeitfahren 52-10.
Zwölffach ist ja nichts Neues, hat doch Camper schon länger,
ja, ich weiß.
Nee.
Aber die fahren ja vorne trotzdem 39-53.
Ja, und
ja, ich weiß auch nicht, also...
Es geht um die neue E-Tab, kurz.
Ja.
SRAM E-Tab, 12-fach. Und dass das 50-10 ist, habe ich jetzt heute erst von dir erfahren. Du hast es aber brühwarm von jemandem erfahren, der das fahren muss.
Ja, gut, aber das gab es schon letztes Jahr in Saitamana, wie das Kriterium da in Japan heißt, bei genau. Tokio. Da sind die das nämlich auch schon gefahren, die Prototypen. So neu ist es ja, also
ja, gut,
war schon länger bekannt, dieses Bringen.
Das erste Mal getestet, ne, so mit Profis.
Also die werden es wahrscheinlich damals auch schon für nicht so gut befunden haben, weil wir hatten es eben gerade schon im Vorgespräch, also diesen Winkel, den man hinten hat beim Zehner, das muss ja so krass sein, das irgendwie flüssig rumzukriegen, und Stau wird auch angemerkt, und vorhin gerade auf der Sprung auf den Elfer, 50-11, das muss ja dann, ist ja voll der Kindergang eigentlich dann, so bei 60.
Ja, wird spannend auf jeden Fall. Ich glaube,
dafür gibt es ja jetzt
zwei Teams, glaube ich, fahren das nächste Jahr.
Immer kürzere Kurbeln dazu noch. Das sind so ein bisschen die Trends, ne? Also auch gerade so im Profigeschäft, so im modernen Fitting geht man auf immer kürzere Kurbeln, dafür weniger Zähne. Wir zucken alle so ein bisschen mit den Schultern. Also selbst wenn ich lieber mit dem 53er Blatt fahre, dann kann jemand, der richtig Watt fahren kann, auf jeden Fall wahrscheinlich das auch verstehen.
Aber es ist halt der gegenteilige Trend zu dem, was irgendwie im Zeitfahren passiert und auch auf der Bahn, ne? Wo die alle größer werden, um halt die Effektivität zu erhöhen, ne? Also, dass du vorne irgendwie auf 58 oder 60 gehst und hinten dann halt dafür auf ein 15-16, ne? Weil, also ich 50-11, das ist echt schon eine beschissene Übersetzung, Alter. Auch das Ding 50, im Gang zu kriegen.
50-10.
Ja, 50-10. Ja, gut, 10. Aber er sagt ja, dass der nächste Gang dann so scheiße ist.
Also aber das
10er kann man sich auch vorstellen, dass es irgendwie stelle ich mir das schon bildlich so vor, dass das kann nicht gut zu beschleunigen sein eigentlich.
Ja, vor allem, du machst hinten größere Schaltröllchen ran, damit es leichter rollt.
Du hast recht,
und,
ja.
Und dann haust du jetzt hinten aber so einen Zehner rein. Also die werden sicherlich Tests gemacht haben, aber die wollten wahrscheinlich irgendwas Neues auf den Markt bringen. Im Mountainbike gibt es ja schon.
Gut, Studien sind dafür da, das zu beweisen, was du gerne bewiesen haben willst.
Und,
ne?
Aber was ich halt auch denke, ist, dass die halt natürlich jetzt, was SRAM macht, gehört ja auch SIP, und SIP baut deren Laufräder. Dass die jetzt einfach dann quasi die Kompatibilität mit den Mountainbike haben wollen. Weil du kannst ja halt eine Narbe fahren, ne? Du brauchst nur noch einen Freilauf produzieren. Nicht mal zwei, also du hast halt irgendwie weniger.
Da sind wir bei dem Thema, was ich eben schon mit Andi hatte, dass der Radsport im Moment in so einer Phase ist mit vielen Komponenten, wo einfach nicht mehr Richtung mehr Performance entwickelt wird, produziert wird, sondern wir brauchen halt mal wieder Geld und müssen was Neues auf den Markt werfen.
Ja, ich frage mich echt, welche Hersteller eigentlich so mit Radfahrern im Entwicklerteam arbeiten. Also nicht nur so Leute, die Fahrrad fahren, sondern auch wirklich mal wissen, worauf es ankommt. Ich glaube, da sitzen halt einfach nur ein paar Haufen studierte Ingenieure, die ein paar Tabellen angucken und schauen, was können wir noch für coole neue Produkte entwerfen. Und was gebraucht wird oder so, ich glaube, da guckt gar nicht mehr viel.
Du, ich kann das halt so ein bisschen aus dieser Ecke bestätigen. Ich habe mich jetzt mal echt ein paar Jahre lang mit Geometrien beschäftigt. halt mit kleinen Geometrien, ne? Ich kann nur davon reden, wo ich behaupte, mich wirklich selber auszukennen. Und weiß halt auch, dass das meiste, was ich davon irgendwie weiß, davon ist, dass ich selber fahre und dass ich selber rumprobiere. Und so ist es halt auch dann mit Rennsport. Irgendwo brauchst du jemanden, der das auch wirklich im Maximaleinsatz testet und
ja,
beurteilt.
Also für mich halt so der einzige Hersteller ist da, jetzt sind wir halt schon halb beim Materialwagen, ist eigentlich, glaube ich, Shimano, der zum Teil das Gefühl, vielleicht einen Tick später auf den Markt kommt, aber halt mit Produkten, die in der Regel immer funktionieren. Die erste DI2 war auch problembehaftet, aber halt, das sind meiste Produkte, die sind schon durchdacht und funktionieren halt dann immer. Ne? So wie der Powermeter hat lange gedauert. Ich bin ihn selber gefahren schon und der funktioniert halt echt richtig gut. Und ich glaube, das ist halt so bei SRAM, die versuchen halt so eine Lücke zu finden, die sicherlich da ist, aber ich glaube, die wahrscheinlich für den Hobbysport sogar ganz gut funktioniert, weil so ein 50er, ganz ehrlich, die meisten fahren eh nur noch kompakt oder semi-kompakt, für die ist das kein Unterschied. Die haben halt hinten jetzt noch einen 10er, den sie wahrscheinlich eh nie nutzen, aber für einen Spitzenradsport ist das halt, glaube ich, die falsche Richtung, aber mit wem machen sie Geld? Dann machen sie halt nicht mit dem Profi-Radsport, sondern mit den Leuten, die das Zeug kaufen.
Ey, und ganz ehrlich, wir wissen alle, das macht keinen Sinn, das große Blatt kleiner zu machen.
8000 Watt.
8000 Watt, größeres Blatt, mehr Watt. Und ey, ja. Das Bild, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, Paul, ist auf jeden Fall mega geil. Ey, da baust du dir so ein 800 € Ceramic Speed Schaltwerk hinten dran, Käfig, mit zwei so CDs drin.
Die größer sei als das letzte Rädchen.
Ja, und dann so ein 10er, wo es einfach so um 90 Grad Winkel geht, die Kette.
Ja. Vielleicht gibt es dann demnächst kleinere Ketten. Das kommt das als nächstes.
Ja, die müssen ja dünner werden auch für die 12er, ne? Gut, bleiben wir noch ganz kurz bei Material, ohne den Materialwagen jetzt komplett zu verwässern. Gerücht, was ich auch von euch gehört habe, nicht selbst, ich möchte auch wissen, woher es kommt und wie wahrscheinlich es ist, dass das eintrifft, ist, dass ein bestimmter Klassikerfahrer keinen Bock hat, auf seinem Fahrrad die Klassiker zu fahren, auf seinem neuen.
Wir kommen aus der Omerta, wir verraten gar nichts.
Ja, also ich habe die Information auch nur aus dem indirekten Umfeld. Nee. Das ist schon eher aus dem indirekten Umfeld.
Aus dem Darknet?
Genau, aus dem Darknet. Und ich meine, wir hatten ja schon mal über Max gesprochen, die Eddie Max Räder. Stauffi hat ja auch nicht so die positive Meinung dazu gehabt. Oder halt, also zumindest nicht mega negativ, aber jetzt auch nicht der super Rad gewesen. Und wir reden jetzt übrigens von Oliver Nasen, wie auch immer man ihn ausspricht. Der wird wohl die Klassiker auf Ridley fahren, wie ich habe, ja, munkeln hören. Ja,
aber das kann er doch eigentlich nicht bringen, so im Team, oder?
Ja, die lackieren die Dinger halt um.
Ja, genau, ich wollte gerade fragen.
Gab's aber schon
kommt
öfter.
Kommt dann da so ein Aufkleber drüber, so ein Eddie Merckx.
Aber es gab schon so oft. Ja. Also das ist jetzt nichts Neues.
Komplett anderen Fahrrad, echt?
Mhm. Ja, klar.
Wer? Beispiele bitte?
Ich wusste, dass die Frage kommt, aber...
Jan Ulrich ist auf jeden Fall auf einem anderen Zeitfahrrad gefahren. 2003.
Ja, das war ein Walzer damals, also bei Bianchi. Aber das ist... Das gab es schon so oft, also es ist mir jetzt auch, ist jetzt nichts Neues. Es ist oft so, wenn Hersteller auf den Markt kommen, die halt noch nicht so innovativ sind, gerade beim Zeitfahrmaterial, hast du ganz oft,
dass die merkst auch, letztes Jahr erst auf den Markt gegangen.
Ja, ja, gut. Also es ist, also ich kann es mir einfach schon vorstellen, dass das Rad wahrscheinlich nicht der Beste ist und der halt was Solides haben will. Vielleicht kann auch gute Gerüchte sein, die wir gerade einfach auch mal schön streuen. Sind wir jetzt auch mal eine
kommt
Quelle?
Kommt dann ganz anders.
Ja, genau. Fetten Specializer. Oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich kann es mir vorstellen. Wäre auf jeden Fall interessant zu beobachten, weil wir wissen ja, wie die Ridley-Rahmen aussehen und so viele kommen da auch nicht in Frage.
Mit Reifen gab es das auch oft. Reifen wurden oft abgeklebt.
Ja, ja, genau. Oder einfach mit Edding übermalt und sowas. Ja. Ja, das sieht man.
Oder allgemein auch. Vorbau, Lenker, Sättel. Das heißt ja ganz oft, dass die dann nicht den Sponsor fahren.
Ja. Ja. Da ist Shimano auch wieder ganz weit vorne, habe ich jetzt in der Tech-Gallery von der Tour Down Under gesehen, dass da bei Bora jeder Fahrer seinen eigenen Vorbau hat mit allen möglichen Millimeterangaben.
Das hat einen anderen Hintergrund. Das machen die deswegen, weil, das hatten wir früher schon auch gemacht, als
Pro Insider ist das jetzt.
Weil wenn die Vorbauten gefertigt werden, die sind nicht alle gleich lang. Mhm. Und das heißt, der Mechaniker misst den Vorbau und schreibt dann darauf, wie lang der Vorbau in echt ist. Also der 124er, was du da gesehen hast, wird wahrscheinlich ein 120er sein, ist aber 4 mm länger. Und damit die Fahrer alle den gleichen Vorbau haben, sucht der Mechaniker so lange, bis er nochmal Vorbau hat, der genauso lang ist. Also die sind nicht spezial angefertigt, sondern das ist einfach nur
Bei der Fertigung einfach, dass sie nicht alle gleich lang sind.
Genau. Aber also die ist ja wirklich professionell gedruckt da bei den Pro-Vorbauten. Also es ist nicht ja, so Madding draufgeschrieben oder so.
Das drucken die halt aus und kleben das halt drauf. Aber das ist nicht speziell gefertigt, sondern die sind gemacht. Das kannst du mir glauben. Das ist wirklich so.
Wer sollte dir misstrauen, wirklich?
Nee, wir hatten das bei FSA, war das gang und gäbe, dass die Vorbau unterschiedlich lang war?
Ja, ist oft so. Also 3T ist auch immer ein halber Zentimeter dazwischen, zwischen den anderen. Und
ja, genau. Also es ist einfach, also Andi wird es ja bestätigen, das wird wahrscheinlich bei euch auch nicht anders gewesen sein.
Ja, kann ich bestätigen.
Ich denke mal, es geht nur bei Carbon-Vorbauten, dass die gleich lang sind, oder? Bei Alu ist es, glaube ich, schwierig, dass das
was Material immer... Was die sich verziehen, oder was?
Ja, die werden halt, also... Ja, keine Ahnung.
Immer aus derselben Form. Scheißegal.
Nee, Basti, du glaubst es mir nicht. Du glaubst es mir gerade nicht, oder?
Es ist wirklich so, dass sie alle unterschiedlich lang sind und dann haben die Mechaniker anfangen, die sagen immer viel zu tun. Die kriegen dann 500 Vorbauten geliefert und messen die alle nach.
Logan.
Ich habe extra einen Liter mitgebracht.
Das wie viele Glas?
Meins? Keine Ahnung. Die sind groß, die Gläser, die wir hier haben, bei Dreikant.
Und du hast gerade schon nachgefüllt, auf jeden Fall.
Ja, schon zweimal, aber.
Tour Down Under, heute war Etappe 4. Wir haben jetzt gerade hier, auch wenn das im Besenwagen uninteressant ist, Freitagabend. Und im australischen Freitagabend, der schon ein bisschen früher war, war Etappe 4, die Daryl Impey gewonnen hat. Und ich glaube, Daryl Impey hat letztes Jahr das ganze Ding gewonnen. War das nicht so?
Ja,
ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist der Feuerausgänger.
Aber der hat auf jeden Fall heute gewonnen.
Auf jeden Fall ging dann heute auch, es war ein bisschen hügelig heute und es ging auch einmal eine Attacke mit vier Mann, die so ein bisschen was zu sagen haben wollen bei der Tour Down Under. Gesamtsieg geht eigentlich immer über diesen komischen Wilunga Hill am Schluss, den immer Richie Porte gewinnt. Das ist eigentlich für mich das einzig Interessante an der Tour Down Under, ob Richie Porte wieder am Wilunga Hill gewinnt, was jetzt gefühlt die letzten 7 Jahre der Fall war. Paul?
Ja, ich hab nur Bilder davon gesehen und irgendwie haben alle ein schmerzverzerrtes Gesicht in dieser Vierergruppe, außer Richie Porte, der hat so eine leichte Öffnung im Mund und sonst glaube ich nur Nasenatmung. Das sah schon ziemlich krass aus, also auf den Bildern zumindest.
Der macht seine Form auf jeden Fall immer so, dass er an dem Tag von oder an dieser Tour Down Under, glaube ich, Topform vom Jahr hat irgendwie.
Ja, aber ich glaube, wenn du dem in Ende November oder Mitte Dezember noch triffst, das sieht dann auch aus wie so ein Rollmops. Und dann, das ist krass, was der in der kurzen Zeit immer sich da runterstrampelt, ey.
Aber wie du sagst, ne, der hat jetzt echt gefühlt die letzten Jahre immer da gewonnen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht stimmt, aber ich glaube, der hat wirklich jetzt oft hintereinander gewonnen. Ne?
Wir machen hier viel mit Gefühl.
Aber
ich glaube, 3 Mal oder sowas, ne?
Bei der Tour ist er dann eigentlich nicht immer gut gefahren, was ja immer das große Ziel wäre, also, aber er scheint auch nicht draus gelernt zu haben.
Richie Porte ist auf jeden Fall jemand, der für mich einfach keine 3 Wochen fahren kann. Der ist immer 1,5 Wochen super und letzte Woche ist er dann schon weg.
Ja gut, aber der ist ja nie 3 Wochen wirklich ohne Zwischenfall GC gefahren.
Das gehört halt nun mal dazu, hallo?
Ja gut, aber wenn du bei der Tour stürzt, wie letztes Jahr...
Dann musst du halt dich mal ein bisschen besser konzentrieren.
Beim Giro wird er rausgenommen, also so richtig durchgezogen hat er noch nicht und ich glaube jetzt Tour Down Under war glaube ich gar nicht im Plan, das hat er kurzfristig entschieden, dass er da fährt, also so geplant war es nicht, der wollte später in die Saison starten, haben ja, sie kurzfristig.
Ich glaube, das ist einfach aber sein Hausberg, so das kann er ja, einfach Logo. Immer, egal in welcher
Form. Da wollte
Form,
ich euch, habe ich heute gut, drüber nachgedacht, wollte ich euch beide mal fragen, ob ihr auch sowas habt, wie diesen Wilunga Hill für Richie Porte, im Rennen oder Hausberg,
den so man
Berg,
immer schnell
den man
drauf
immer, hat, ja. Wo dich keiner schlagen kann.
Boah, bei mir wird's schwer bergrunden.
Das dachte ich dann auch in dem Zusammenhang.
Also das kann man nicht Berg nennen.
Was ist dein...
Aber wo ich immer gut rauffahren kann, ist Molenberg.
Das ist in welchem Rennen?
Dann fährst du bei mehreren Rennen in Belgien. Ja.
Okay. Ist bei Flandern
schlechtes
dabei?
Kopfsteinpflaster, nicht so lang, ist genau meine Länge, so 30, 40 Sekunden, glaube ich. Da kann ich immer schnell rauffahren.
Keine Ahnung.
Dein Lieblingsberg im Rennen irgendwo?
Nee, also 3 bis 5 Minuten war nicht mehr geil.
3 bis 5 Minuten, okay. Naja. Ich habe so einen Berg an dem Haus, wo meine Oma wohnt. Der hat 25% in der Mitte und ist so, also ich habe dieses Jahr geschafft, den Komp zurückzuholen. Ich habe es 5 Jahre probiert. Mit 2 Minuten
dieses
16.
Jahr schon, dieses
ja,
Jahr hast du es geschafft.
2 Minuten 16, 485 Watt, da bin ich ein bisschen stolz drauf.
2 Minuten 16?
485 Watt.
Wo ist der?
Am Fuß vom Spessart. Es wäre mir eine Ehre, wenn du den dann eroberst, Paul.
Ich glaube, das kriegt Staufi sogar noch hin, oder?
Das kann sein, ja.
2 Minuten noch was kriegst du hin.
Der ist richtig, richtig steil. Da könnte Staufi zu schwer für sein.
Du musst ja da jetzt noch was draufrechnen auf die 485 Watt bei mir.
Ja, also 200 Watt oder sowas, aber.
Also der ist wirklich im Schnitt irgendwie 12% und in der Mitte ist ein Flachstück.
Alter Schwede, ist ja richtig rollig.
Ja.
Nee, lass mal.
Ja, tu dann an, hier dieses Kriterium hat Caleb Ewan gewonnen.
Genau.
Da war Sagan, glaube ich, dritter. Ich glaube, zweiter war.
Wo Sagan marketingtechnisch auf dem Alurad gefahren ist.
Ja, das habe ich nicht so wirklich mitbekommen, muss ich sagen.
Dann aber habt ihr es.
Ja, bitte, Paul.
Dann ist Sagan auf der ersten Etappe, keine Ahnung, gilt das Kriterium als erste Etappe mittlerweile? Nee,
das ist separat.
Und dann ist Sagan irgendwie, hat er wieder nicht gewonnen und dann habe ich mich schon dabei ertappt, so. Oh, bei Sagan läuft es ja nicht so gut. Und dann hat er die nächste Etappe direkt gewonnen. Vor allem war er vorher so Zweiter und Dritter, glaube ich. Oder?
Ja, und er hat ja auch gesagt, er ist überhaupt noch nicht wirklich in Form. Er fährt da jetzt zum Trainieren hin.
Ja, klar, natürlich. Aber man denkt ja gar nicht dran. Du siehst so einfach nur Sagan und okay, der fährt jetzt nicht so locker vorbei. Dann denkst du, oh nee, der ist nicht gut drauf oder keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht. Dabei, wie gesagt, vorher irgendwie die schlechteste Platzierung war, glaube ich, Dritter.
Roger Kluge hat einen richtig geilen Leadout gemacht auf jeden Fall an dem Tag für Caleb Ewan. Der ist richtig lange von vorne gefahren und es gab auch, klar, wie immer einen Sturz am Anfang vom Jahr.
Ja, das wollte ich auch gerade erwähnen, das mit Roger. War ein ziemlich krasses Leadout. Leider haben sie es nur beim kurzen Kriterium hinbekommen und noch nicht bei den Etappen. Aber das mit Sagan, ich dachte dasselbe und da habe ich eine Statistik gesehen. Ich glaube, das ist sein frühester Sieg überhaupt. Der hat noch nie so früh ein Radrennen gewonnen im Jahr. Das ist ja immer, wie man dann so denkt, oh, okay. Ja. Gab auch schon Jahre, der hat erst im März gewonnen. Ne? So gar nicht so lange her.
Ja, ich habe das gedacht, als dieser Patrick Bevin, den Namen kannte ich schon, aber den hatte ich nie so am Schirm. Und dann gewinnt er auf einmal aus so einer Gruppe. Gewinnt er den Sprint, auch richtig überlegen. Und dann dachte ich schon so, okay, die anderen sind irgendwie nicht so gut drauf. Oder der hat einfach einen guten Tag gehabt, keine Ahnung. Der war selber überrascht. Der Kommentator bei dem Rennen war auch völlig überrascht.
Ist der nicht die Woche vorher nie neuseeländischer Meister geworden oder so?
Ich meine, ja, Zeitfahren.
Zeitfahren.
Aber das ist die Ankunft da hoch ist, glaube ich, da hat auch schon mal der Tommy Deslector gewonnen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist so leicht berghoch, das ist gar nicht so einfach. Und da hat auch schon mal Isagire, wenn ich mich nicht täusche, gewonnen. Und mit einer späten Attacke.
Sagan hat ihn nicht gekriegt.
Ich mag deine Aussprache
Sprint.
Von den Namen.
Ja, du sagst halt, ist richtig, ich weiß es nicht. Du weißt, wen ich meine.
Ja, ich weiß, wen du meinst.
Ja, genau. Und Slagda, der Schlachter halt.
Ja, also man spricht das, glaube ich, auch mehr mit Ch aus als mit G.
Schlachter.
Ja, ist ja ein Holländer, ne?
Schlachter.
Schlachter, ist genau der Schlachter.
Der Tommy, der Schlachter. Ich glaube, schon eine schwere Ankunft. Der Bevin war da extrem stark. Das war schon ein krasser Sprint auf jeden Fall.
Jo, jetzt gewinnt heute Impey. Und am Sonntag ist diese Wilunga Hill-Etappe, die dann über den Gesamtsieg entscheiden könnte. Andi, du hast schon gesagt.
Sind noch zwei Etappen? Oder?
Zwei ich Etappen, dachte, ja, genau.
Ja, echt? Okay.
Ja, morgen und Sonntag noch.
Okay.
Andi, du hast schon gesagt, du denkst, Bevin gewinnt.
Ja, oder Luis Leon Sanchez, der ist auch nur 11 Sekunden dahinter, glaube ich. Aber die anderen haben schon 30 Sekunden hier, Richie Port und so, nehmen die dem nicht ab, oder?
Ja, ich weiß nicht.
Hast du dir mal letzten Jahre angeschaut, wie der Richie Port der Wilunga hochgefahren ist? Der hat sich einmal hingesetzt, den ganzen Rest des Berges hochgesprintet, das ist abnormal. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon vorbei ist. Ich glaube, Daryl Impey hat momentan die besten Chancen. Der hat letztes Jahr auch gewonnen, das wiederzuholen. Weil der hat 20 Sekunden und ich glaube, letztes Jahr hat er nur 15 verloren oder sowas da hoch oder 10.
Wir müssen ganz kurz weg von der Tour Down Under, beziehungsweise so in einem Zwischenthema. Als Sagan gewonnen hat, hat er gegen Vogelsang gewonnen und hat ihm so eine Ghetto-Faust gegeben.
Das war Luis Leon Sanchez.
Das war Sanchez, echt? Junge.
Ja, ja.
Okay. Okay,
ich Vogelsang, der ist noch da mit Bild Vino gerade im Rap-Trainingslager.
Ja, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Was war das für eine Scheiße?
Aber ich glaube, dass der De Vreese, wie der heißt, wenn ich es richtig ausspreche, dass der das Ganze initiiert hat. Ich glaube, das ist so ein kleiner, der wäre gerne Rapper geworden oder Gangster. Wenn es hier im Radsport geklappt hätte.
Was hast du da für Insider-Infos?
Nee, also keine Ahnung, so wenn ich den mal bei Rennen sehe, glaube, der trägt auch Goldkette, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und der hat so einen kleinen belgischen, ich glaube, der ist Belgier, so einen kleinen belgischen Gangster-Touch manchmal so. vom Gefühl her. Also ich glaube, der fühlt sich da ziemlich verwirklicht da.
Aber die anderen haben schon auch mitgemacht, muss man dazu sagen.
Ja, und vor allem hat Vino mitgemacht.
Vor allem das hat Vino mitgemacht. Und es ist richtig schlecht.
Und der hat eine richtige Goldkette an, ne?
Das ist richtig schlecht.
Ja, das war echt schon so Fremdschämen, ne? Ja, also, dass die das echt so ernsthaft rausgebracht haben.
Alter, ich meine, wenn du sowas vorhast und findest es witzig, das kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen, aber dann holst du dir einen richtigen Rapper, der das richtig produziert.
Ja, genau, ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe mir sagen lassen, Ulle, der ist richtiger Contra-K-Fan und ich will jetzt einfach so ein Feature von den beiden. Dass die beiden ein Lied zusammen rausbringen, das wäre geil.
Besenwagen mit
Ulle hat nämlich gerade auch so den Gangster-Rap.
Oder nur Gangster-Rap Andi Style. Mit Ulle und Contra-K, das reicht.
Nee, ich kann nicht rappen. Paul sieht eher aus wie ein Rapper.
Ja, genau.
Du siehst aus wie Kool Savas.
Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt Kompliment ist oder Beleidigung, aber habt ihr dieses Video komplett angeschaut? Ich habe mir so eine halbe Minute und habe ich so viel Fremdschämen oder Scham bekommen,
jedem
das geht
von
nicht.
Uns.
Ja. Das geht nicht. Das geht nicht.
35 Sekunden sind, glaube ich, Weltrekord.
Aber wo du sagst, ne, dass De Frese sich so als Gangster-Rapper berufen fühlt, Vino, der hat einfach direkt mitgemacht, weil er ist wirklich ein Gangster.
Ja, logo. Genau. Also Vino ist auf jeden Fall der glaubwürdigste von allen.
Der hat seinen Konkurrenten bestochen, der hat...
Ja, kann man das kurz mal besprechen eigentlich so? Vino ist eigentlich ein geiles Thema. So. Was war das? Sieg beim Amstel Gold Race?
Hat er gekauft.
Nee, Leisch war das.
Olympiasieg gekauft. Alles gekauft.
Das war Lüttich, was er gekauft
Lüttich,
hat.
Lüttich, ja, Lüttich. Ja, Olympia auch. Nicht. Olympia auch.
Da hat der Uran einfach nur über die falsche Schulter geschaut.
Ja, und sich verschaltet. Und sich verschaltet.
Er hat doch diesen, gegen wen hat er da Lüttich gewonnen?
Kolobnev
hat er ihm irgendwie ein Ölfeld überschrieben im Nachhinein, kam dann raus bei den internen
Ermittlungen. Ein ganzes Ölfeld?
Ja, ein Ölfeld in Kasachstan.
Geil, ey. Da kannst du mal sehen, was der für Macht hat, da weiß ich.
Ja, richtig und gut. Kolobnev musste sich danach so einen Stern auf die Kniescheibe tätowieren lassen.
Aber kostenlos.
Ja.
Ah, gut. Ja. Ja, 2020 wird das Profifeld, um mal wieder eine ganz smoothe Überleitung zu machen, auf jeden Fall ganz schön aufgerüttelt. Wir haben jetzt schon von mehreren Seiten gehört, dass es Sportler gibt, die nach der Olympiade 2020 in Tokio die Sportart wechseln wollen. Wir wollen jetzt nicht über jeden reden, aber heute gab es einen Artikel über einen deutschen Ruderer.
Ja und?
Ja gut, dann, ich habe mich schon Radrennen fahren sehen, dann kann ich ja vielleicht mal anfangen.
Genau.
Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber ich habe den...
Osborne heißt er.
Genau, ich habe den Kollegen schon beim letzten Bundesliga-Rennen Bilster Berg gesehen. Da hat der gute Moni Monreal den betreut so ein bisschen. Und der weiß auf jeden Fall noch nicht, wie man eine Flasche einnimmt. Der hat sich dann mal schön im Feld von links nach rechts wie so ein Ping-Pong-Ball durchschleudern lassen und ist dann gestürzt.
Hat der sich erst umgedreht, um die anzunehmen? Wie so ein Ruderer, die sind auch immer rückwärts unterwegs.
Ja. Keine Ahnung, das war ganz lustig und komisch anzusehen. Aber das ist ein krasser Typ. Also wenn du ihn so siehst, der ist halt nur Muskulatur. Ne? Der ist so wie Staufi, nur in fit. Weißt du, und nicht ganz so... Der hat halt auch Beine dran. Also Staufi sieht irgendwie aus wie nur Oberkörper. Ja, du siehst momentan so aus wie nur Oberkörper. Also wenn ihm was an den Beinen fehlt. Und bei dem ist halt so,
ich muss dazu sagen, Paul hat auch noch so ein bisschen so eine... Der hat noch diese Profi-Bergfahrer-Wahrnehmung von Menschen.
Auf jeden Fall sah der Osborne aus wie...
Nächstes Mal, wenn ich bei dir übernachte, ziehe ich mich
Maschine
vor dir aus.
Ja, da freue ich mich drauf. Kriegst ein Herz drüber direkt.
Der kann auf jeden Fall ein paar richtig harte Watt raushauen, dieser Osborne.
Naja. Und Sunweb anscheinend supportet den schon, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Da steht auch in dem Artikel drin.
Ja, hatte Henrik davon erzählt.
Ja, gut, dass er den trainiert, aber da steht, dass Sunweb direkt den supportet. Der geht im Windtunnel, Junge. Habt euch den Artikel nicht durchgelesen?
Ja, Henrik hatte auch schon erzählt, dass seine Wattwerte wohl unfassbar sind und warum dann nicht, ne? Also,
ich habe eine Erfahrung mit diesem Osborne-Menschen. Und zwar für euch völlig irrelevant, aber ich bin letztes Jahr mit meinen zwei Kumpels hier aus Köln nach Frankfurt zum Feldberg-Zeitfahren gefahren, bergauf. Und einer von uns wollte das gerne gewinnen, der auch gar nicht so schlecht bergauf fährt. Also so in Amateurverhältnissen kann ich eigentlich sagen, dass die zwei jetzt definitiv irgendwie so oberes Viertel, Fünftel sind. Und dann dachten wir so, ja, komm, fahren wir irgendwie beide vorher los, der fährt uns auf, wir geben dem ein bisschen Windschatten, das war auch erlaubt an dem Tag und er kann dann oben fertig fahren. Ich glaube, Matsche ist dann irgendwie 26, 27 Minuten da hochgefahren auf den Feldberg. Und wir wussten ja nicht, wer da noch so mitfährt an dem Tag. Auf jeden Fall war Osborn 3 Minuten schneller. Matsche war Zweiter, glaube ich, oder es war noch so ein Ruderer dazwischen.
Ja, aber der,
also das war das erste Mal, dass mir dieser Typ aufgefallen ist. Ich hatte noch nie was von dem gehört vorher. Nur hat er da an dem Tag die absolute Fabelzeit abgeliefert und auf Strava, glaube ich, auch irgendwie dann Top 10 am Feldberg, wo auch das Profirennen hochgeht.
Ja. Aber man muss dazu sagen, der ist Leichtgewichtruderer. Und ich wusste bis vor, ja, ist noch nicht so lange her, wusste ich gar nicht, dass da Gewichtsklassen gibt beim Rudern. Ich dachte, Ruderer sind halt alle so 100 Kilo aufwärts krasse Typen. Und es gibt halt wohl eine untere Kategorie beim Rudern, ich glaube, die geht bis 70 Kilo auch nur. Und da kommt er her. Und ich kenne wirklich auch einen echt guten ehemaligen Ruderer, mit dem ich ein paar Mal Rad gefahren bin. Und der war auch schon, dass ich gedacht habe, so, boah, krass. Also irgendwie scheint Rudern sich positiv aufs Fahrradfahren auszuwirken, weil der war auch für einen, der noch nie ein Radrennen gefahren ist, extrem stark. Und anscheinend gibt es da so ein paar Muskeln, die gleich trainiert werden, oder?
Ja, das ist halt auch so eine richtig harte VO2 Max Sportart, ne? Irgendwo gibt's ja so einen Switch, ist bei der Leichtathletik, glaube ich, auch so zwischen Mittel- und Langstrecke, und der ist dann gar nicht so, wie man denkt, irgendwie so im Halbstundenbereich, sondern so im 5 bis 8 Minuten Bereich oder so.
Ja, ich glaube auch, dass, was ich gehört habe, ist, wo das Rudern so das Ultimative ist, was die Fitness angeht. Ich glaube, du kannst als Mensch so ganzheitlich gar nicht fitter sein als Ruderer.
Ja, gut, das gibt's das mit vielen Sportarten, ne? Das sagen wir.
Ja, nee, aber
vom Boxen oder vom Klettern.
Na gut, aber wie du gerade schon sagst, mit VO2 Max, also das gesamte Bild, was Ausdauersport angeht, ist, genau, glaube ich, schon so das Kompletteste, was du irgendwie erreichen kannst. So.
Ist das Radfahren halt gar nicht das Kompletteste. Beim Radfahren brauchst du nämlich den Oberkörper dann gar nicht so viel.
Ja, also das ist halt schon krass, wenn du die Typen anschaust, die haben ja auch Oberarme, also die haben allgemein, sind die einfach extrem stark, ne?
Ja, aber die Leichtgewichtruderer, die sind gar nicht so krass.
Also laut dem, was bei Radsport News da steht, mit den Watt, die haben Watt pro Kilogramm ausgerechnet, kann der nicht so unter 70 Kilo wiegen, weil dann wäre das nicht die Wattzahl, die er da gefahren ist.
Ja, aber in dem Moment, wo der vom Rudern auf Radsport wechselt, wird er wahrscheinlich in einem Jahr ganz schön viel an Kilogramm verlieren. In dem Moment, wo du wirklich Rad fährst, geht der Oberkörper, ich meine, das geht nicht super schnell, aber trotzdem bauen sich die Muskeln ja dann ab, und Muskeln sind sehr schwer, was Volumen zu Gewicht angeht. Klar. Und dann ist der 5 Kilo leichter. Und dann geht's richtig rund.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, er muss halt Radfahren können bis dahin. Muss man eine Flasche annehmen können, auf jeden Fall.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Wenn ja irgendwie Leute, so Quereinsteiger kommen, die haben so Megawattwerte, aber wenn du dich halt im Feld nicht bewegen kannst, das ist wie, wenn die Amis, die gewinnen da drüben alles und kommen dann rüber in Europa und fahren auf einmal in Italien Radrennen, dann kriegen die halt nur eins auf die Fresse, weil du halt auf einmal vom Berg oder vor egal was, auf einmal kämpfen musst du in Belgien, weißt du, es ist halt Radfahren.
Aus Afrika ist das Gleiche.
Es geht so viel um Positioning und um Timing und zu wissen, wann du wo im Feld sein musst. Zum Glück, genau. Das denken ganz viele Leute auch, ganz viele Leute, die Rad fahren, aber nie richtig Radrennen gefahren sind, dass es darauf ankommt, wie fest du treten kannst. Ja, es ist schon gut, aber tatsächlich ist das nicht alles im Radrennen.
Noch ist das so, ne? Aber die haben ja jetzt der Osborn kam ja jetzt laut dem Artikel auch irgendwie, ist er aufgefallen, also Insider wussten ja vorher schon von ihm, aber ist er jetzt zum ersten Mal wirklich aufgefallen bei so einem Swift-Event, wo er dann irgendwie gegen, ich weiß nicht, irgendwie einen Mountainbiker und irgendwie so zwei ganz gute Radfahrer gewonnen hat. Und das wird spannend auf jeden Fall in Zukunft mit diesem Swift, ne? Also ich habe mich eh schon gefragt, wie sich das so, also jetzt nicht so in den nächsten Jahren, sondern weil wirklich so in ferner Zukunft so alles gestalten wird, ne? Es gibt ja jetzt auch mittlerweile schon richtige Rennen auf Swift. Es gibt sogar eine SADA, oder wie hieß das Ding nochmal?
Eine Swift-Anti-Doping-Agentur.
Genau, ja. Die kontrollieren halt deine Wattwerte.
Wenn du zu krass bist, dann gucken die mal kurz, schreiben die dich an.
Ich habe mir ja sagen lassen, dass demnächst auch mit wirklich Prominenz da die Rennen besetzt werden und dass vielleicht sogar mal die Teams darüber ihre Fahrer rekrutieren werden.
So wie es jetzt schon so ein bisschen ist.
Ja, also was ich auch noch gehört habe da in die Richtung ist, also es entwickelt sich gerade was neben Swift noch, also es sind ein paar Leute dran, quasi so eine eigene Rennserie neben Swift zu öffnen. Nicht in der Welt von Swift, sondern quasi was Ähnliches wie Swift.
Und bei World of Warcraft.
Richtig. Und
Command and Conquer.
Und das wohl auch schon ziemlich, das kommt glaube ich jetzt auch demnächst irgendwann, das ist wohl schon ziemlich
in welcher ziemlich Welt waren die da?
Nein, also das ist halt, das Swift ist ja einfach auch nur ein Computerspiel. Also die entweder haben im Prinzip ihr eigenes Computerspiel entwickelt und wollen das halt in eine andere Richtung ausrichten als Swift.
Ja, das war ja klar, das war ja klar.
Ja, und ist zum Beispiel das Team Wiggins und noch ein paar andere Teams, die sind ja schon Teil von so einem Club, der auf Swift Radrennen fährt. Ne? Also die, da gibt es ja schon so ein paar Teams, die Fahrer abstellen. Ich weiß nicht, ob von der World Tour auch welche dabei sind, aber zumindest im Continental- und Pro-Conti-Bereich gibt es auf jeden Fall schon, dass Leute bei Swift richtig Radrennen fahren. Ja.
Was also ist los mit den Leuten? Was ist los mit den Leuten? Ganz ehrlich.
Ja,
da
ist, ja, aber das, da sind ist halt Geld, Scheiß, ne? Das sind genau die, wo du sagst, zum Glück geht es noch um Positioning und so weiter. Das sind Leute, die das nicht können, glaube ich. Also, ja. Ist jetzt also natürlich böse Annahme, aber das Beispiel, ist dort einfach nicht der Fall. Und wenn du ein halbwegs guter Radfahrer bist oder so obere Etage und kannst dann noch richtig krass Positioning und hast Intuition und so weiter, wirst du, glaube ich, immer der bessere Radfahrer sein.
Ja, zum Beispiel Canyon SRAM, die haben extrem davon profitiert, das mit Swift zu machen. Die waren auf einmal in ganz vielen Business-Magazinen, Technologie-Magazinen vertreten und auch Shows, wo du ein normales Radsportteam nicht hinkommst. Und die hatten eine viel größere Audienz als nur dieses reine Radsportpublikum. Also für die hat sich halt Marketing und finanziell auf jeden Fall ausgezahlt.
Marketingtechnisch war ein mega Move. Marketingtechnisch ist das großartig. Allein dem Fan, der richtig schnell Rad fahren kann, der richtig fest treten kann und immer seine Freunde sagen ihm so, ah krass, bist du stark, du kannst auch Profi sein und so, dem die Möglichkeit zu geben, wirklich da reinzukommen über diese Swift Academy, ist natürlich werbetechnisch großartig. Was dann im Ende draus wird, ne, wird man vielleicht ja in Zukunft öfter sehen.
Ist ja in dem Sinne, es wird dann vielleicht Radsport der erste E-Sport, der wirklich nach körperlicher Leistung noch gemessen wird.
Ist eigentlich wirklich so. Erst war Strava so ein bisschen E-Sport mit den Comms und den Segmenten, wo du wirklich rausgegangen bist, hast richtig hart geballert und hast dann in deinem Online-Spiel irgendwas gewonnen und jetzt ist es Swift.
Ja, wenn ich schon Computerspiele spiele, dann will ich wenigstens Leute erschießen. Also. Und ich finde auch immer noch, Rolle ist eine Einstellungssache. Ne?
Ich sage auch, Swift, falls jemand zuhört von Swift, warum gibt es noch nicht Mario Kart auf Swift? Wieso kannst du nicht Rad fahren und Bananenschalen werfen und Schildkrötenpanzer schießen auf die anderen?
Übrigens, Rolle fahren. Ich glaube, Staufi, du hast gestern einen Kommentar zu mir gebracht, dass der Staufi fährt übrigens jetzt auch wieder Rad. Der hat jetzt ein Fahrrad, der hat auch seine Radschuhe mal wieder aus der Mottenkiste geholt und Pedale anfangs nicht gefunden, aber dann doch. Der ist heute Rad gefahren mit André Greipel, 1,5 Stunden VO2 Max Training für André Greipel, war das eine Kaffeefahrt. Auf jeden Fall, du war es nicht so, du wolltest auch eine Rolle ins Zimmer stellen, weil du Angst hast von einem gewissen Event, was eventuell kommen könnte. Von daher, also ich glaube, dich sehen wir in Zukunft auch noch auf der Rolle.
Allein nee, Mann, auf keinen Fall.
Doch, Paniktraining, Junge, Paniktraining.
Es war wirklich ein Anflug von Panik. Ich habe mir die Rolle hingestellt, eine freie Rolle, muss ich dazu sagen. Habe mich wirklich draufgesetzt und ich habe nach 3 Sekunden abgebrochen und dachte mir, was soll der Scheiß hier eigentlich? Ich warte lieber, bis es aufhört zu regnen, dann fahre ich draußen. Also ohne Scheiß, ich kann mir das einfach nicht antun. So. Weiß nicht, ich verstehe auch nicht, wie man das machen kann. Wenn es draußen fahrbar ist, also wenn kein Glatteis ist, verstehe ich nicht, wie man sich auf die Rolle setzt.
Ich fahre seit 2,5 Monaten bei Eisregenfahrrad draußen.
Ja, gut. Hobby halt, ne?
Ja, da fahre ich lieber gar nicht, ne? Wer trainiert, hat kein Talent, also.
Ja, okay.
Also völlig klar.
Völlig
logisch. Also,
ich habe schon immer gesagt, das ist Wettbewerbsverzerrung.
Wenn ich nicht 350 Kilometer die Woche fahre, kann ich fast gar nicht Fahrrad fahren. Ab da geht's.
Ja, nochmal, ich will mal kurz einen Themenwechsel einläuten, nochmal Richtung Tour Down Under. Der Caleb Ewan, der hat ja das Team gewechselt und musste auch seinen Trainer wechseln. Also sein ehemaliger Trainer, auch ein Australier, der ist, wie ich letztes Jahr schon als Gerücht gehört habe, hat sich jetzt bestätigt, zu Katusha gegangen und trainiert jetzt Marcel Kittel.
Wie heißt der Mensch, wollte ich dich schon fragen.
Boah, keine Ahnung, Junge, ich bin nicht so gut mit Namen. Ich bin froh, dass ich eure kenne und die meiner Familie und so. Also,
okay, nee. Ich dachte, das wär jemand Bekanntes.
Falls
so
du mal den Namen von deinem Bruder vergisst, kannst du ihn immer noch vorstellen.
Es scheint ja ein guter Trainer für Sprinter zu sein.
Nee, und genau da ist das Lustige. Der Caleb hat gesagt, dass er unter ihm extrem viel im Endurance-Bereich, also im Ausdauerbereich gearbeitet hat und dadurch das Gefühl hat, er hat seine Geschwindigkeit verloren ein bisschen. Hat man ja auch gesehen an den Resultaten. Und dass er es jetzt interessant findet zu sehen, wie Marcel Kittel darauf anspricht, weil sein Training wohl auch sehr hart ist. Und wenn man nicht der Typ dafür ist, also das nicht verkraften kann, man rückwärts fährt. Er hat auch einige von Aquaplut trainiert und die sind rückwärts gefahren mit dem Training.
Also nee, das lag doch an den Fahrrädern. Das lag an den Fahrrädern.
Ja, genau. Weiß man von jemandem, der dadurch gut geworden ist? Oder?
Na, Caleb hat mit ihm ein bisschen länger gearbeitet. Er war ja erstmal gut, aber jetzt das Training hat dann umgestellt und das hat dann nicht so funktioniert. Und man hat so einen leichten, also so eine leichte Schadenfreude gehört. Ich weiß nicht, ich will mir eines rausgehört zu haben aus seinem Interview, dass er mal gespannt ist, wie der Marcel darauf reagiert. Dann haben sie den Coach noch interviewt. Und er meinte, ja, wir haben einige Änderungen gemacht und was wollte er nicht sagen, weil dann wüssten es ja seine Konkurrenten. Also ich bin mal gespannt, wie der Marcel Kittel bei den ersten Rennen so abschneidet und ob das neue Training funktioniert. Ja.
Liegt vielleicht auch an der Übersetzung. Aber weißt du, mit wem Marcel vorher trainiert hat?
Ja, mit Robert Pawlowski.
Okay, und aber der ist doch bei Katusha vorher Trainer gewesen und davor...
Und davor war der in Belgien, das weiß ich nicht, bei Quickstep.
Genau. Ach so, okay. Also hat er nie so einen Trainer, den er über die Jahre mitgenommen hat, sondern immer
Teamtrainer. Nee, also die haben Patrick Lefebvre auch dazu noch befragt und der meinte halt, dass bei Quickstep, ich glaube, Tom Steels, ich mag mich zu erinnern, dass Tom Steels das ein bisschen bei ihm gemacht hat.
Ja, ja.
Das Training, also dass er eher der Coach war, die hatten wahrscheinlich noch einen Trainer im Hintergrund, einen Sportwissenschaftler, aber dass er den gecoacht hat, und aber auch eher so, wie sie mit ihm gearbeitet haben, was Vorbereitung an Rennern geht, den Druck, dass das Team für ihn fährt, dass der ganze Umgang mit dem Sportler einfach anders war. Und Robert Pawlowski, der ist, glaube ich, schon gut, aber wir haben sie letztes Jahr rausgekickelt bei Katusha, leider.
Was ist das jetzt für ein grandioser Coup von Katusha, diesen Trainer gerade zu holen?
Ja, das Geile war ja, den haben sie, also jetzt, was ich gehört habe, den haben sie letztes Jahr geholt, genau wann, weiß ich nicht, so um die Tour herum, haben sie Robert Pawlowski rausgeworfen, mehr oder weniger, vielleicht stimmt das auch so nicht ganz, und dann haben sie den schon reingeholt, in dem Moment war er aber noch Trainer von Caleb Ewan, und ich glaube, Marcel wusste nicht, dass der Trainer gekommen ist. Das sind jetzt so über eine Ecke gehört, ist das wohl der Fall, und das finde ich schon krass, und die wussten zu dem Zeitpunkt angeblich auch nicht, dass er der Trainer von Caleb Ewan ist. Darauf musste ihn erst jemand anderes hinweisen, dass das der Fall ist. Dem Management von Katusha. Ja. Also die machen sich Gedanken, die Jungs da, bei Katusha anscheinend.
Ja, aber ich glaube schon, Tom Steels, der ist wirklich ein richtiger Trainer auch. Der hat damals angefangen, das Training von Quickstep zu übernehmen, als ich noch da gefahren bin.
Ja, aber es gibt ja Unterschied zwischen Coach und Trainer, ne?
Ja, also, aber nicht bei jedem Team. Das gibt es nur bei Henrik Werner.
Nee, das ist auch bei Bora so, das ist bei vielen so.
Echt?
Okay. Ja. Also der sportliche Leiter ist dann oft halt dann der Coach, der da halt so Sachen, und bei Sky ist das auch so, also bei vielen Teams ist das mittlerweile so, dass die quasi so zwei Schnittstellen haben. Okay. Einer, der direkt mit den Sportlern kommuniziert und der andere, der hinten so the brain ist. Ich glaube, Tom Steels ist schon richtig gut, da sieht man ja auch an Viviani und so. Das, ja. Ja.
Liegt hier bestimmt am Trainer.
Was wolltest du jetzt?
Ja, weiß man ja okay. Nicht, ne?
Ja, erzähl mal.
Warum alle Fahrer von Quickstep so schnell sind oder von Bora jetzt mittlerweile.
Ach so, ja, gut, wegen dem Rad. Das wird auch noch mit einem Grund sein.
Das würde ich mal gerne so selber testen oder beziehungsweise, man hört ja immer nur so Gerüchte, ne? Aber ich würde mal gerne so... Das so 1:1 mit einem anderen Rad, die sollten mal so einen Live-Test, irgendwer sollte das mal machen. Oder?
Ja, aber ich meine, ich habe das Thema von...
Also jeder Hersteller sagt ja, ich baue das schnellste Rad. Ne? Egal, ja, genau. Wenn du fragst. Ich will jetzt einfach mal so einen Unabhängigen haben, der das testet. Ich meine, so Tourmagazin, die testen ja schon irgendwie selbst.
Und ja, genau, aber da musst du ja schon unterscheiden. Du machst halt einen Aerodynamik-Test. Und da kann sein, dass da wird das Specialized nicht als schnellstes rauskommen. Da wird dann wahrscheinlich, wie es jetzt der Fall momentan ist, zum Beispiel das Kennedy als schnellstes rauskommen. Aber dann nimmst du halt so verschiedene Dinge in Betracht, so wie Gewicht, dann Handling, ja, und da musst du ja über die ganze Renndistanz dann sehen. Und dann ist wahrscheinlich das Specialized das Beste, weil es ist leicht, also extrem leicht, kommt ans Limit ran. Und dazu performt es wahrscheinlich auch noch richtig gut vom Fahrverhalten, ja. Und dann hast du halt das als Gesamtpaket das beste Rad, denke ich mal. Ich glaube, die reine Geschwindigkeit wirst du auch andere Räder haben, die genauso schnell sind oder schneller vielleicht sogar.
Wir machen jetzt mal einen schönen Cliffhanger zum Materialwagen. Das werden wir da nochmal richtig, richtig hart durchdiskutieren. Mit allen Erfahrungen, die dem Besenwagen so zur Verfügung stehen. Was ich noch gerne besprechen würde, wo wir schon bei der Tour Down Under und irgendwie so beim ersten Event, was relevant ist dieses Jahr in der World Tour, sind die Trikots. Jetzt sind sie nämlich alle draußen. Da gab es nochmal so einen richtig harten Drama-Cliffhanger von Education First, die das so richtig rausgezögert haben. Das war eine ganz gute Marketingaktion. Aber wir haben jetzt alle parat und können alle zerreißen, die wir wollen. Ja. Paul hat sich natürlich noch keine Gedanken darüber gemacht und hat jetzt auch gerade keine vor Augen.
Der googelt gerade.
Na, ich google echt gerade.
Geh mal, ich mach mal ein bisschen Schleichwerbung. Geh mal Pro Cycling Stats und dann unter Teams kannst du alle angucken.
Ah, sehr gut. Die sind gut, die Pro Cycling Stats.
Gut, ich habe jetzt gerade schon über Education First geredet. Rafa ist mal wieder drin und hat was sehr, sehr Buntes entworfen, womit ich auch ungefähr gerechnet habe. Ich find's ganz geil. Ich sag jetzt mal, ich habe mir tatsächlich irgendwie aus irgendeinem Grund überlegt, dieses Jahr kaufe ich mir mal ein Profi-Trikot. Weil wir das auch selber schon gesagt haben, so ist es totale Scheiße. Und irgendwie dachte ich mir, keine Ahnung, mal gucken, vielleicht machst du es einfach dieses Jahr mal und fährst das mal. Und dachte so, natürlich irgendwie dieses Education First, die haben einen riesen Aufwand darum gemacht, könnte geil sein. Habe ich dann auch gesehen, fand ich auch irgendwie geil. Habe ich dann aber auch nicht direkt jetzt gekauft. Wollte mir nochmal Gedanken darüber machen. Und warte jetzt nochmal ab und lass das alles nochmal so ein bisschen sacken. Die haben dieses Design irgendwie schon mal bei so einer Crit-Serie gehabt, mit so verwaschenen Farben, so ein bisschen Batik-technisch. Jetzt haben sie eine dunkelblaue Hose dazu. Irgendwie cool. Mal sehen, muss ich nochmal ein bisschen wirken lassen. Könnte auch ein bisschen drüber sein.
Soll ich sagen?
Ja.
Also, Worst UAE Emirates. Ich finde das so hässlich. Das ist einfach so. Ich finde das einfach nicht schön. Das ist mir zu italienisch. So, weißt du, wie kleine italienischen Teams mit 10 Sponsoren? So
KT-Team-mäßig, ne?
Ja, genau. Ja. Genau, KT-Team-mäßig ist ein gutes Wort. Und so top-mäßig habe ich sogar zwei. Ich finde, bin ich ein bisschen überrascht von mir selbst und erschrocken, finde ich CCC eigentlich ganz geil. Irgendwie. Ich finde das ziemlich simpel, aber irgendwie auch gleichzeitig nicht. Also ich finde es irgendwie ziemlich geil. Und EF Education finde ich eigentlich.
Aber ist jetzt CCT orange oder ist das rot?
Das ist orange. So ein ausgewaschenes Orange, würde ich sagen, oder?
Nee. Das ist schon richtig orange. Also,
ja? Ja, also für mich ist das rot. Vielleicht bin ich auch farbenblind, aber für mich ist das rot.
Richtig tief orange.
Ich finde halt die Positionierung von den Sponsoren, dass da keine Balken drumherum sind, sondern wirklich einfach nur, ich finde es geil. Und dann Education First finde ich halt einfach, ist was komplett anderes. Ist halt nicht Standard, finde ich halt deswegen allein schon geil. Obwohl jetzt Pink auch nicht meine Farbe ist, oder? Also, aber ich finde es halt, die Idee an sich ganz geil. Ja.
Also, ich finde, da gibt es ja immer noch einen Unterschied, ne? Ein gutes Profi-Team-Trikot oder ein gutes Trikot, was ich selber anziehen würde.
Auf jeden Fall.
Und keine Ahnung, wenn jetzt einer so einfach hier durch die Gegend fährt und hat ein cooles Trikot an, ne, dann sieht das anders aus auf jeden Fall als ein Profi-Trikot, weil Profi-Trikot hat ja immer irgendwie Sponsoren drauf, was ja schon nicht gut aussieht erstmal, ne, so finde ich jetzt zumindest. Also mein Favorit ist auf jeden Fall Trek Segafredo dieses Jahr. Ich finde, das sieht für ein Profi-Team-Trikot, sieht das mega gut aus. Die haben auch an den Hosen so Streifen, was übrigens das Team von André Greipel auch hat, aber die sind ja Pro Conti. Da reden wir jetzt gerade nicht drüber, sind ja nur bei den World Tour Teams. Das Schlechteste ist für mich Sunweb. Das finde ich, sieht irgendwie so komisch aus. Ich glaube, die fahren auch rote Helme. ich weiß nicht, irgendwie, die sehen wirklich aus so wie Mario Brothers, ne? Also Super Mario. Keine Ahnung. Es sieht so komisch aus, wenn die im Feld sich bewegen. Ist sowieso viel rot, ne? Irgendwie, das gefällt mir gar nicht. Und so Education First finde ich für ein Profiteam-Trikot finde ich es irgendwie, weiß nicht, ist unpassend, ne? Also das sagen die jetzt auch so, ist was Neues hier, wir machen mal was ganz anderes vom Design. Das sieht an sich eigentlich so ganz cool aus, vielleicht auch so die Farben, wie Paul schon sagt, wären jetzt auch nicht so meins, aber für ein normales Trikot sieht es eigentlich ganz cool aus, aber irgendwie passt nicht so zu einem Profiteam, ne? Da hat man so immer noch, ist man einfach gewöhnt an was anderes. Und deswegen finde ich es trotzdem nicht so cool, ne? Also.
Unser Redakteur Fabian zeigt gerade was, was ich auch direkt mal übernehme. FDJ. Ja, unglaublich scheiße auf jeden Fall.
Ich habe es ja gerade auch alles hier vor mir. Also die Liste, das die ich nicht so gut finde, ist auf jeden Fall länger als die.
Nicht mal KT-Level, sondern echt so Vereins-Level. Also das könnte hier...
ja, aber ich finde es deswegen schon wieder... Also das wird auf jeden Fall in meiner...
Ich finde es nicht so schlimm.
Ja, ich finde es auch doch, besser auf jeden Fall.
Nee, finde ich... Also es ist natürlich irgendwo so ein bisschen neutral, aber so langweilig, so altbacken, dass es schon wieder nicht mal Retro ist, sondern...
Ich find bei Rhein-Merida noch schlimm, weil die haben versucht, was Neues zu machen, aber es ist ihnen nicht so richtig gelungen.
Hä, wieso? Die haben doch gar nichts Neues gemacht. Die haben genau dasselbe wie letztes Jahr.
Das Team finde ich eh scheiße. Sorry. Sorry Marcel Sieberg, Heinrich Hausler und Phil Bauers, aber das Team finde ich scheiße.
Aus Nachhaltigkeitsgründen ist das Team scheiße.
Aus Nachhaltigkeitsgründen?
Da gibt es ein paar Gründe und Jumbo finde ich... Ich könnte immer so weitermachen, was ich alles scheiß finde. Sky finde ich übrigens ganz cool.
Aber Jumbo hat Besenwagenfarben.
Ja gut, aber...
Besenwagen sieht ja auch scheiße aus.
Ja, stimmt. Jumbo ist auf jeden Fall ein starkes Team dieses Jahr. Also war letztes Jahr schon, jetzt noch stärker.
Ja, wir reden ja nicht über Stärke, Junge.
Nee, ist schon okay. Alles klar. Ich bleibe dabei. Mein Kacktrikot würde ich auf jeden Fall nicht anziehen, ist Katjuscha, sorry. Sorry Nils, sorry Rick, aber dieses Babyblau, keine Ahnung, bin ich zu fett für auch. Geht nicht. Ich bin da auch so ein bisschen bei Andy, also Trek fand ich von Anfang an geil, weil das ist irgendwie Retro und trotzdem Pro. Lustigerweise finde ich irgendwie, habe ich heute erst bemerkt, Dimension Data gar nicht so schlecht. Wir sind jetzt auch nicht meine persönlichen Farben irgendwie, aber irgendwie ist das Trikot cool, auch der Schnitt ist cool und so weiter und doch super, super dezent, trotzdem krassen Grün. Und ich bin aber zwischen Trek Segafredo und auch Education First, wobei ich da auch das unterschreiben kann, dass Education First halt tatsächlich so ein Trikot ist, was weg von diesem Pro-Ding geht und dem, was man anziehen kann. Und muss ich noch so ein bisschen wirken lassen. Die Hose finde ich geil. In dunkelblau finde ich super. Aber
beim letzten Mal hast du noch gesagt, die ist schwarz.
Nee, ich dachte vorher, dass sie schwarz wird. Aber als es raus war, war es ja dann klar, dass es dunkelblau ist.
Ja gut, dann haben wir das auch geklärt.
Was ich noch ganz interessante Meldung, die ich diese Woche gelesen habe, Brajkovic hat eine Dopingsperre bekommen, was jetzt nicht die Riesenüberraschung war, aber...
Das Vergehen ist auch schon eine Weile her, oder?
Ja, das für mich war dann, wenn überhaupt die Überraschung, dass so lange gedauert hat. Aber was er dazu gesagt hat, sein Kommentar fand ich eigentlich ganz interessant, so dass die Sperre jetzt für ihn gar nicht so seine schlimmste Erfahrung in seiner Karriere ist, sondern dass er halt echt so hartes Mobbing gehabt hat in seiner Laufbahn. Ne? Also das, er sagt ja wirklich so, dass er während der Tour von einem Teamkollegen gewürgt worden ist. Ja, also
hat er gesagt, warum?
Ja, irgendwie in dem, das war halt wieder Cycling News, die sind ja manchmal bei den Übersetzungen oder ich weiß nicht, wo die ihre Quellen immer herholen. Hat er irgendwie gesagt, dass so im Vorfeld, dass ihm oft angehangen wurde, dass er nicht fürs Team fährt, sondern auf eigene Kappe, was auch so immer rüberkam, ja, aber also seine Aussage ist halt so, er hat sich immer für das Team geopfert und für seine Kapitäne. Und dass dann einfach so gewürgt worden ist.
Sorry, ich muss kurz lachen, weil es auf jeden Fall eine gute Reaktion vom Team-Captain, einen Helfer zu bürgen, der nicht
genau, seinen Job du warst macht. Nicht da. Du warst ich habe gar nicht mehr alle Teams, wo er gefahren ist, auf dem Schirm. Ich habe direkt nachgedacht und ich musste direkt an Lance denken, auf jeden Fall.
Ich aber auch. Das war auch mein erster Gedanke, als ich gelesen habe.
Gut, ist so nachvollziehbar.
Ja, und ich fand das schon krass so. Dann habe ich mir gedacht, so, ey, ganz ehrlich, wie krank ist das denn so, dass du gewürgt wirst von deinem Teamkollegen? Also dann habe ich erstmal überlegt, so, boah, wenn mich ein Teamkollege würgen würde, so, ne? Also konnte ich mir auch gar keinen vorstellen, den ich zum Glück kennengelernt habe.
Du bist auch ein bisschen anders jetzt auch vom Aussehen her als Janez Brajkovic.
Ja, gut, aber dann wiederum muss ich daran denken, dass wir mal einem Teamkollegen die Haare abrasiert haben, gegen seinen Willen. Und ich war leider mit dabei. Ich habe zwar nicht rasiert, aber ich war auf jeden Fall im Raum.
Weil er so eine scheiß Frisur hatte, oder?
Ja, nee, weil er klein war.
Danke.
Leider,
danke.
Ja. Ja, Kevin Seeldreis haben wir bei Quickstep mal die Haare rasiert, so einen Tag vor der Teampräsentation. Und dann stand er da halt so mit kahlrasiertem Kopf bei der Teampräsentation. Fand er nicht so geil. Im Nachhinein war es auch wirklich scheiße, glaube ich, die Aktion. Weil
war nicht Teambuilding?
Nee, war nicht Teambuilding und der ist, glaube ich, mal Fünfter beim Giro gewesen oder so. Also eigentlich ein Riesentalent aus Belgien und hat auch ziemlich schnell seine Karriere beendet. So, ich glaube, der war halt nicht so für den Profisport gemacht, ne? So, da muss ich auf jeden Fall dran denken. Sorry nochmal, Kevin, ne? Dass ich nicht die davon abgehalten habe, dich zu rasieren.
Das ehrt dich auf jeden Fall, dass du dich noch im Nachhinein entschuldigst. Ich fühle mich auf jeden Fall zu der Aussage genötigt, mir hättet ihr nicht die Haare abrasiert, egal ob ich klein bin oder nicht.
Weiß ich nicht. Also, eventuell ein Tom Boon auf dir drauf liegt oder sowas. Steak, und dann
ich wollte gerade sagen, Stegmanns und Boon sind schon ziemlich groß und stark. Also.
Ja,
dann mir egal.
Ja, der hat auch einige Sachen durchs Zimmer vorher geworfen so, und hat die trotzdem nicht davon abgehalten. Wir alle ziemlich groß bei Quickstep gewesen, auf jeden Fall. Also, jetzt geht die Folge so richtig traurig zu Ende.
Auf jeden Fall. Es gibt ja noch so ein paar andere Infos auch zu dem Thema, dass er dann auch irgendwo gesagt hat, er hat gar nicht die Kohle, diesen Prozess weiterzuführen und so. Und das ist ja irgendwie nochmal eine ganz andere Seite von so einer Geschichte, dass wenn ein Fahrer positiv getestet wird, er sagt ja, dass es durch irgendeine Verunreinigung eines Supplements passiert.
Das wurde auch, das wurde aber auch bestätigt.
Wurde bestätigt und dass du dann als Fahrer da selber in der Verantwortung bist, dass dir da dann kein irgendwie Verband hilft, keine Agentur hilft, kein Team hilft, sondern dass du selber in der Verantwortung bist, das Ganze zu widerlegen.
Ja, gab es ja auch letztes Jahr den Fall von, wie hieß der Typ nochmal, der bei Education First gefahren ist, Cardoso. Bei dem war das ja ähnlich, der hatte eine positive A-Probe, eine negative B-Probe und dem hat halt auch einfach das Geld gefehlt, den Fall weiter zu verfolgen. So.
Da muss man sich jetzt nur mal ganz kurz, da muss man halt nun mal immer wieder dran denken, vorstellen, ein was auch immer, Philipp Lahm wird beim FC Bayern positiv getestet, da ist aber der auf jeden Fall der komplette Verein hinter ihm und hilft ihm dabei, das zu widerlegen, wenn das so ist, wenn das irgendwie fragwürdig ist.
Ja, es halt, liegt halt immer da an der Vergangenheit. Ne? Ich meine, da ist Radsport selber schuld an der Situation. Und es würde auch im Fall Froome halt auch Sky richtig reingebuttert, um das Ding umzudrehen. Also es gibt auch die anderen Fälle, aber wenn du halt kein wichtiger Fahrer bist, dann ist es halt irrelevant.
Ja, beim Fußball dopt keiner. Das ist ein unrealistisches Beispiel.
Sorry.
Stimmt, da lohnt sich Doping nicht. Haben wir auch nochmal gelernt vom anderen Experten.
Gut, mit welchem Thema gehen wir hier raus?
Ja, was haben wir eigentlich die letzte Zeit gemacht, als wir keinen Podcast aufgenommen haben?
Nix.
Hat abgechillt, gesoffen.
Fossi hatte die ganze Zeit keine Zeit, weil er trainiert hat und hat er sein Comeback gegeben. Comeback Fossi hat er gemacht.
Genau. Hör auf, das Ding Comeback zu nennen, Mann. Ist halt kein...
Wir haben noch dezente Anfeindungen bekommen, dass wir das überhaupt nicht angesprochen oder gewürdigt haben und so weiter. Aber das ist falsch. Wir haben das Ganze nämlich richtig umfassend begleitet. Der Besenwagen hat sich vorgenommen für 2019, immer mal unter Vorbehalten, ihr kennt uns, mal ein paar Videoprojekte auch an den Start zu bringen. Und zum kleinen Test sind wir mal bei Fossis vielleicht letzter deutscher Meisterschaft gefahren. wir sind jetzt gerade dabei, das Ganze umzuwandeln, zu schneiden, in irgendeine Form zu bringen, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass ihr das Ganze optisch zu sehen bekommt.
Ja, ich muss sagen, Fossi, hat mich schwer beeindruckt, was du da abgeliefert hast.
Ich glaube, dass von dir so ein Kompliment bekommen, das bedeutet mir echt extrem viel, muss ich sagen. Das meine ich sogar ernst.
Ja. Also Fossi ist ganz aus der letzten Reihe bei einem Crossrennen gestartet. War auch mein erstes Crossrennen, was ich geguckt habe. Live zumindest. Nee? Vorletzte Reihe. Hast dich vorgemogelt, Gib's zu jetzt. Jetzt ist es eh vorbei.
Vorgekoppt, Junge.
Ein paar Leute hatten Angst und haben ihn nach vorne gelassen.
Ja.
Ja, aber was, also du hast ziemlich schnell ziemlich viele Fahrer überholt. Vor allem beim Laufen habe ich gesehen, ne? Vielleicht sollst du deinen Marathon doch nochmal in Angriff nehmen. Ja, war schon krass, ne? Also vorne das Rennen war ziemlich schnell entschieden so, aber das war noch das Spannendste, wie weit es du jetzt letztendlich nach vorne geschafft hast. Und das fand ich schon cool und auch beeindruckend, ne? Also ich wäre nicht so schnell da den Sandberg raufgelaufen, ne?
Auf jeden Fall, war echt eine coole Nummer. Und wir haben auf dieser Veranstaltung auch einige lustige Leute getroffen. Ich muss da nochmal einen Gruß an Günther Schabel raushauen. Das war mein Star, mein Highlight-Treffen an dem Wochenende.
Also wenn du ihn Günni nennen darfst, dann sagst du uns Bescheid, ja? Wenn ihr euch so dicke seid, dann.
Nee, Paul hat schon ganz gut geballert auf jeden Fall. Ich will gar nicht so viel zu vorwegnehmen. Nach einer dritten Runde war er auf jeden Fall schon auf Platz 9 gefahren. Dann hat er noch so ein paar kassiert. Leider hat er mit Ankündigungen, das kann man glaube ich schon verraten, den Marcel nicht mehr geholt.
Ja, genau. Aber er hat mich auch nicht geholt.
Genau, ja.
Ja, wie viele sind durchgefahren? Nicht viele, ne? 11?
Ich glaube, 11 wurden nicht überrundet, ja.
Ja. Das muss man mal so erklären bei so einem Crossrennen, ne? Das sind dann irgendwie 8 Runden, 10 Runden oder was ihr gefahren seid?
10 Runden, ja.
Und es geht eigentlich darum, wie viele Runden schaffe ich es nicht, von Marcel Meisen überrundet zu werden? Und das sind von 50 Leuten dann nur 11.
Ja, gut, das war jetzt nicht mein Ziel, aber nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war echt krass. Hiermit auch nochmal ein Dank an alle, die da waren, durch das Support oder auch die anderen zu supporten. Ich fand die Stimmung für so ein deutsches Rennen extrem gut. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich fahre da irgendwie um Sieg, obwohl ich natürlich schon 3 Minuten und 48 Sekunden, glaube ich, waren es am Ende hinter Marcel ins Ziel gekommen bin. Aber war auf jeden Fall nochmal eine geile Erfahrung. Und ja.
Gut, Freunde, wann die nächste Folge rauskommt, weiß man nie bei uns. Es bleibt spannend. Aber wie gesagt, wir sind nicht untätig, sondern versuchen dies und das für euch zu produzieren und zustande zu kriegen. Das Ergebnis von der Cross-DM könnt ihr euch natürlich irgendwie online angucken, aber dann vielleicht auch bald in der ersten Besenwagen-Videofolge und ob Paul die Dopingprobe überstanden hat, seht ihr dann auch. Tschüss von mir.
Ciao.
Ja, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ich habe meinen Wein ausgetrunken.
Ja, warum hatten wir nur eine Flasche heute?
Ja, das war, das war nicht nur eine Flasche, das war meine Flasche.
Okay, ciao.
Tschüss.
Ciao.